Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Inside Valencia Podcast. Heute habe ich mir zur Aufgabe gemacht, einmal den Fluss Turia zu erkunden. Das ist eine kleine Besonderheit hier in Valencia. Genauer werde ich da später natürlich noch drauf eingehen. Auf jeden Fall bin ich gerade mal losgegangen, bin jetzt hier schon im Fluss Turia, da fängt es nämlich schon an. Es ist komisch zu sagen, dass ich im Fluss bin, nein, weil dieser Fluss ist nicht mehr existent in der Form. Also der Fluss Turia wurde umgeleitet, sodass ich jetzt praktisch nur im Flussbett des ehemaligen Flusses Turia bin. Und dieser Fluss Turia kommt natürlich aus den Bergen. Hier die nicht sehr weit aus Aragon, Teruel und so weiter und fließt dann runter hier Richtung Mittelmeer und mündet im Meer in Valencia. Und was dementsprechend besonders ist über den Fluss, ist eigentlich hier in Valencia das Flussbett. Und zwar ist es ein typisch mediterraner Fluss. Das bedeutet, dass die Hochwasser- und Niedrigwasserunterschiede sehr, sehr, sehr groß und stark ausfallen können. Über das Jahr verteilt. Natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, durch Regen oder so, weil so viel regnet es dann ja, naja gut, nicht unbedingt immer hier im mediterranischen Spanien. In den Bergen natürlich schon, aber vor allem durch die Schneeschmelze, die oben in den Bergen passiert, kommt es eigentlich regelmäßig jeden Frühling dazu, dass dieser Fluss Hochwasser trägt. So, ich werde mal den Ort wechseln. Nicht wegen der Feuerwehr oder Polizei im Hintergrund. Ich glaube, diesen Geräuschen kann ich nicht unbedingt entgehen. Aber hier, wo ich gerade saß, da liefen mir ein bisschen zu viele Leute vorbei. Und die gucken dann immer so doof, wenn da einer sitzt, in sein Handy reinspricht. Und das lenkt mich dementsprechend ab. Also ich gehe einfach nur 50 Meter weiter und stehe jetzt zwischen Bäumen. Also die hier so angepflanzt sind. Ich würde mal sagen, alle 5 Meter ein Baum, so ein typischer mediterraner Laubbaum. Es wird wahrscheinlich irgendwas Besonderes sein. Aber wie gesagt, mit Bäumen habe ich es ja nicht so. Ich glaube, das hatten wir schon mal in einer anderen Episode. Dabei war ich ja eigentlich dabei zu erzählen, wie es mit dem Hochwasser und so war. Genau. Dadurch, dass man durch die Schneeschmelze im Frühjahr halt teilweise krasse Hochwasser hat. Also man muss sich vorstellen, das ist nicht so ein Fluss, wie wir uns jetzt den Rhein vorstellen oder so. Selbst in meinem kleinen Dorf in Deutschland gab es einen Fluss, der mal mindestens 20 Mal so groß war wie der Fluss Turia. Obwohl das eigentlich ein kleiner, unbekannter Fluss ist, ja? Also der in Deutschland. Also die Vorstellung von einem Fluss, ich glaube, wir würden es eher einen Bach nennen. Wobei man, ja, das sind halt so die Unterschiede. Man hat dann halt eine andere Vorstellung. Der Ebro zum Beispiel, der auch durch Saragossa fließt, den ich da gesehen habe, der ja wirklich einer der großen Flüsse Spaniens ist, den jedes Kind kennt und so weiter. Ja, schon groß, aber jetzt auch nicht sowas wie, dass da jetzt Schiffstanker oder so drauf fahren können. Das war natürlich nicht so, ne? Naja, und der Turia, Bach oder Fluss, wie man es jetzt gerne möchte, trägt dann allerdings zu dieser Jahreszeit im Frühling, je nachdem wie viel Schnee gefallen ist und je nachdem wie die Saison so ist und wie schnell das natürlich auch wegschmilzt und so weiter, extrem viel Wasser, während er im Sommer teilweise so trocken ist, dass er vielleicht gar nicht mal hier in Valencia ankommt. Und dann war das halt so, dass im Frühjahr 1957, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, es ein so krasses Hochwasser gab, dass die ganze Stadt unter Wasser stand. Und man muss sich vorstellen, die Menschen sind ja nicht darauf vorbereitet. Wenn ich es jetzt wieder mit meinem Dorf vergleiche, da ist ein Fluss, wo Hochwasser relativ bekannt war. Das tritt so alle 2 Jahre auf und das ist dann so, dass die Häuser unten oder direkt am Flussbett dann bestimmte Vorrichtungen dagegen haben. Und wenn es halt mal einen Meter drüber ist, dann kann man das ein paar Tage aushalten. Das war halt hier nicht so der Fall. Und dieses Hochwasser kam anscheinend so überraschend und so immens stark, dass praktisch 90% der Innenstadt richtig überschwemmt, überflutet waren und ein richtiges Chaos ausgebrochen ist. Mehrere hundert Menschen sind wahrscheinlich auch ums Leben gekommen. Das heißt wahrscheinlich, es ist so, aber ich weiß nicht genau die Zahl. Und es war einfach eine Katastrophe verheerendsten Ausmaßes, die so hier in Valencia eigentlich nicht bekannt ist. Dazu kann man auch noch sagen, ich meine, das ist immerhin hier mediterran, außer dass es mal stürmt oder mal einen Platzregen gibt, der dann aber auch meistens nach höchstens einem halben Tag wieder vorbei ist oder so, dass so viel Wetterungewöhnlichkeiten gibt es hier ja gar nicht oder Naturkatastrophen, sagen wir mal so. Naja, also auf jeden Fall im Nachhall dieser Katastrophe hat dann die Politik entschieden, den Fluss Turia um Valencia großflächig, also es fällt mir wieder schwierig, Deutsch zu sprechen, diese schicklich und so, das ist nicht so einfach. Auf jeden Fall hat die Regierung entschlossen, den Fluss südlich um Valencia rumzuleiten. Das heißt, nennt sich heutzutage, oder dieser Plan hieß Plan Sur, also Plan Süden. Und das wurde dann gemacht. Wenn man jetzt heutzutage dort an diesem Plan Sur, an dieser Umleitung sozusagen, da kann man drüber fährt, dran vorbeifährt oder wenn man mit dem Flugzeug in Valencia landet, meistens vom Meer aus, dann fliegt man eigentlich einmal quer über die Stadt und dann kann man das sehr gut sehen. Die Umleitung hat wirklich nichts Besonderes. Es ist einfach nur eine komplette Nutzanlage. Vielleicht lässt sich gut verbildlichen mit diesen Flussbetten, trockenen, einbetonierten, die es auch in Los Angeles gibt, die man oft so in amerikanischen Filmen sieht. Ich denke da an ich glaube Terminator 2 oder so, sind die da mit dem Moped rumgefahren und dann auch bei Grease und so, das kennt man ja alles. Und ungefähr so kann man sich auch diese Umleitung hier im Süden von Valencia vorstellen. Ich weiß nicht, wie lange dieses richtige Flussbett hier, was durch Valencia führt, dann letztendlich trocken lag oder wie lange es gedauert hat, bis dort Pläne entstanden sind, das wieder zu nutzen. Auf jeden Fall hat man dann angefangen, hier Parks und Freizeitanlagen zu errichten. Was natürlich auch relativ nahe liegt und insofern sehr, sehr, sehr praktisch und gut ist, weil man, wenn man mal in so einer Großstadt ist, dann hat man meistens einen großen zentralen Park oder der muss schon sehr groß sein oder man hat viele kleine Parks oder so. Das ist dann zum Joggen aber zum Beispiel nicht so gut. Und hier hat man jetzt halt einfach einen 6 Kilometer langen Park, der nicht sehr breit ist. Ja, ich stehe ungefähr genau in der Mitte und kann natürlich locker zu beiden Seiten rüber gucken. Das sind vielleicht mal 80 Meter in die Richtung und so ungefähr 50 in die andere. Also ganz grob geschätzt vielleicht 150 Meter breit. Und dafür ist er aber sehr lang und das macht das Ganze schon ein bisschen besonders. Und ich finde auch, und das fand ich, als ich das erste Mal nach Valencia kam, war dieser Park speziell das, was Valencia seinen besonderen Touch gibt. Also auf den ersten Blick aus Touristen-Urlauber-Sicht. Valencia hat zwar auch architektonische Bauwerke und so weiter, aber nichts, was man nicht auch in anderen Städten finden würde. Und diese trockengelegte Flussbett umgebaut zu einer riesigen Parkanlage. War wirklich riesig, teilweise mit verschiedenen Baumthemenarten, ja, die dann zusammenstehen. Weiter auf der Hälfte, in der Mitte, zum Beispiel ganz im Norden, also der fließt vom Osten nach, von Westen nach Osten verläuft dieser Park und macht so eine wellenförmige, also einmal so eine bogenförmige Bewegung nördlich um das Altstadtviertel herum. Ja. Ganz im Westen hat man einen kleinen See errichtet, künstlich natürlich, und einen kleinen Berg aufgeschüttet. Ein Berg, das sind halt so 30 Meter hoch oder so. Da kann man halt hochgehen und mal über die Stadt gucken, ist trotzdem ganz nett. Und umso weiter man dann Richtung Osten, praktisch Richtung Wasser geht, Richtung Küste, findet man halt erst Sportanlagen. Da gibt es ein Rugbyfeld, mehrere Fußballfelder, Skateparks, Baseball habe ich auch gesehen, Kinderspielplätze, mal ein Café, Bowlanlagen und so weiter und so fort. Eigentlich alles, was man sich nur vorstellen kann. Wenn man dann halt am nördlichsten Punkt ankommt von diesem Bogen, da sind so die meisten Sportplätze, sage ich mal so. Und wenn man dann ein bisschen weiter geht, dann kommt man jetzt so dahin, wo ich ungefähr gerade bin. Da gibt es die Puente de Calatrava, das ist die Brücke von Calatrava, dem Architekten Calatrava. Das ist eine freischwebende Brücke, ganz in weiß, sehr, sehr clean, sehr futuristisch gehalten. Mit der Metro unten drunter auch. Und wenn man dann weitergeht, dann kommt der Palau de Musica, der Palast der Musik, was wahrscheinlich ein Opernhaus oder sowas ist, war ich noch nie drin. Wenn man dann weitergeht, dann kommen noch verschiedenste Sachen. Ein riesen Kinderspielplatz namens Gulliver. Sagen wir mal so, das ist so die liegende Form des Gulliver. Gullivers Reisen, so in 50 mal 20 Meter Größe. Und da kann man drauf rumklettern und das ganze Ding ist eine riesen Rutschenanlage praktisch. Die Kinder gehen dann nach hoch, können dann frei auf diesen Gulliver rumlaufen. Also es ist schon wirklich ein großartiges Ding. Also selbst wenn man nicht Kind ist, also ich habe da schon viel Spaß gehabt. Dann kommt weiter, später kommt wieder zum Beispiel nochmal wieder ein Skatepark und weitere so Minigolfbahnen. Dann kann man sich da Fahrräder leihen oder so. Und dann ganz am Ende eigentlich dieses Verlaufs ist dann die Ciudad de las Artes y las Ciencias. Das ist die Stadt der Künste und Wissenschaften. Ein furchtbarer Name. Ich weiß nicht, wer sich als Touristen im Touristenbüro diesen spanischen Namen hat fallen lassen. Auf jeden Fall kenne ich das, wenn die Urlauber oder Freunde hier hinkommen, sagen wir immer noch nur diese futuristischen weißen Gebäude. Weißt du, die futuristischen weißen Gebäude, ne? Da können wir uns treffen zum Beispiel. Als einfach, welcher Tourist soll denn bitte schön Ciudad de las Artes y las Ciencias aussprechen können auf Anhieb? Ja, das ist ja, naja. Auf jeden Fall sind diese weißen futuristischen Gebäude mehrere Gebäude, die so abstrakte Meerestierformen, sagen wir mal so, nachgebildet sind. Weiß, aber ich glaube, da lasse ich es auch mit der Beschreibung, weil das kann man sich auf Fotos viel besser ansehen. Da ist ein Museum, da ist noch ein Opernhaus, da ist ein 3D-Kino und noch ein Aquapark, also ein Aquazoo, also so Fische, Wale, Zoo. Ja. Und das ganze Ding ist natürlich entstanden für Tourismus im Großen und Ganzen. Ich denke auch, dass es so ein bisschen, früher hatte Valencia nie vielleicht kein Alleinstellungsmerkmal, kein Turm von Pisa, kein Eiffelturm oder so, wenn man den sieht, sagt, das ist Valencia. Jetzt nicht nur im Ausland, sondern auch in Spanien, glaube ich, gibt es da kein bestimmtes Bild. Ja? Und ich will nicht sagen, dass deswegen diese Anlage gebaut ist, aber ich glaube auch, ein Ansatz, diese Anlage zu bauen, war natürlich ein Monument zu schaffen, was einzigartig ist und was auch der Stadt einen Markennamen oder ein Logo sozusagen gibt. Das ist die Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal vielleicht einen eigenen Podcast drüber mache, aber eigentlich finde ich das Thema nicht so gut. Generell, weil ich nicht so der Freund von denen bin. Es ist zwar touristisch schön, aber die Museen, ich war da zwar halt auch mal drin, weil es kommen ja immer wieder Besucher und dann regnet es vielleicht mal und dann möchte man mal irgendwo reingehen. Das ist nichts, was man nicht in einer anderen Stadt finden kann. Das war so ein Wissenschaftsmuseum, wo man halt alles probieren und spielen und optische Täuschungen und so machen kann. Es hat natürlich schon Spaß gemacht. Aber das jetzt extra in Valencia sehen zu müssen, da weiß ich nicht. Ne? Ein 3D-Kino, das kann ich auch in jedem anderen Ort der Welt eigentlich finden. Und selbst dieser Wasserzoo, obwohl der anscheinend auch irgendwie preisgekrönt ist oder auch irgendwas Besonderes hat oder so. Also mir taten einfach die Wale einfach dermaßen leid, dass mir das keinen Spaß gemacht hat. Und somit empfehle ich eigentlich jeden meiner Besucher, die Leute, die mich besuchen kommen oder so, geht dahin. Vor allem bei Sonnenuntergang ist es schön. Jetzt wäre praktisch gerade genau die richtige Zeit. Dann werden halt langsam nach und nach die Lichter eingeschaltet. Wenn man dann mal eine halbe Stunde verbringt, da ist halt auch sehr viel Wasser und mit Wasserspiegelung und Lichtspiegelung im Wasser wird da architektonisch gearbeitet und so. Und das ist schon sehr, sehr, sehr sehenswert. Aber reingehen, finde ich, persönlich lohnt sich nicht. Das ist das Ende von dem Fluss Turia. Danach fängt praktisch schon dort ein bisschen weiter das Hafengebiet an. Und dadurch, dass ja kein Wasser mehr durchfließt, hört dann auch das Flussbett einfach so auf. Also da geht es dann nicht irgendwie noch weiter bis zum Strand oder so. Hm? Ja, was kann man noch erzählen? Am besten ist es, wenn man nach Valencia kommt, dass man sich ein Fahrrad nimmt. Kann man Fahrräder mieten oder so. Oder vielleicht kennt man jemanden, der eins hat. Und fährt einfach mal komplett diesen Fluss ab. Weil einfach zu spazieren ist es schon relativ weit. Da wird man, glaube ich, auf Hälfte der Strecke schlapp machen, müde machen. Aber mit dem Fahrrad ist es kein Problem. Und dann kann man auch wirklich diese ganzen Länge dieses Parks betrachten. Angefangen vom Tretbootfahren ganz im Westen bis hin zu den weißen futuristischen Gebäuden ganz im Osten. Ja. Also das würde ich eigentlich jedem empfehlen. Fahrrad, astrein, kann man zwischendurch mal anhalten, kann sich auf die Wiese setzen oder was man sonst so will. Generell ist dieser Park unglaublich gut besucht. Also unter der Woche natürlich auch, aber wenn man hier an einem Sonntag hergeht, da findet man, man hat so das Gefühl, man findet hier die halbe Stadt, trifft man an. Ja? Man hört es vielleicht auch so im Hintergrund, da sind ab und zu, ich weiß nicht, ob man es hört, da sind Trommeln oder einer versucht sich da am Trommeln. Es ist total normal, dass hier mal dann eine Gruppe Trommler rumsitzt. Weiter oben bei den Sportanlagen, da grillen meistens die Latinos. Ich persönlich bin in einer Swing-Tanzgruppe und wir treffen uns jeden Sonntag hier unter dieser Brücke de Calatrava, um hier zu tanzen mit Musik. Dann kommt auch mal eine Band. Dann gibt es die Skater, die am Palau de Musica abhängen. Dann gibt es die Fahrradfahrer, die jetzt hier alle mit den englischen Fahrrädern Eingang und kein Rücktritt und so weiter. Die fahren dann auch an ihrem Ort so rum, alle in der Gruppe. Also man trifft eigentlich alle möglichen Freizeitaktivitäten auch hier an. Daneben dann noch die ganzen Familien und Kindern. Dann gibt es hier den ganzen Sommer über eigentlich irgendwelche Ferias, also Ausstellungen, Feste. Also jetzt zur Zeit ist Feria de Galicia, also galizisches Fest oder so. Da kann man halt speziell galizische Essen und Trinken und so weiter. Und dann gibt es eine Kirmes und dann gibt es zur anderen Jahreszeit ein Oktoberfest, gibt es glaube ich auch, und ein Bierfest und ein, ach, ich weiß nicht, was es alles gibt. Also das ist auf jeden Fall ein sehr lebendiger Ort. Und wenn man hier einfach so am Sonntag, jetzt haben wir gerade Karfreitag, ist genauso Feiertag, es ist jetzt schon ein bisschen später abends, wird langsam frisch, aber es ist sehr, sehr, sehr gut besucht, viele Menschen sind hier. Ja, sonst wüsste ich jetzt eigentlich nicht mehr, was ich dazu noch erzählen wollte. Ich könnte noch mehr so auf die Brücken eingehen, aber ich glaube, ich lasse es jetzt mal einfach. Mit den Fotos habe ich es wieder nicht hingekriegt. Nicht nur, auch vor allem deswegen, weil es schon dämmert. Ich muss mal gucken, ob ich online Fotos kriege, die ich dazu verlinken kann. Vor allem, wie gesagt, von der Ciudad de las Artes y las Ciencias, den futuristischen weißen Gebäuden. Weil das zu beschreiben, das werde ich jetzt, glaube ich, hier nicht so ohne weiteres schaffen. Das müsste man sich am besten auf Fotos angucken. Ansonsten gehe ich jetzt noch hier ein bisschen rumspazieren Es ist eigentlich eine sehr nette Stimmung, weil es so ein Frühlingstag ist, es dunkel wird, morgen ist klar, dass viele nicht arbeiten müssen und so, das ist sehr nett. Das werde ich jetzt noch ein bisschen mitnehmen und dann trotzdem wieder Richtung Altstadt, ab nach Hause und wünsche damit ein, ja, vielleicht frohe Ostern und sag einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.